Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie hat Claudia Bauer die Ursonate von Kurt Schwitters auf die Bühne gebracht? Warum gab es für den italienischen Philosophen Antonio Negri Glück nur in der Veränderung? Und was sagt der Regensburger Theaterintendant Sebastian Ritschel zur Josef-Bär-Oper heute Abend?
Das Besondere für mich und für das ganze Team ist, dass wir fast gefühlt eine Uraufführung feiern können. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das Originallibretto anschaut.
Aus dem Jahr 1934. Claudia Bauer, die Theaterregisseurin, liebt das Abseitige. Den Humor von Karl Valentin, die experimentelle Lyrik von Ernst Jandl und die von Kurt Schwitters. Der Anfang aus der Ursonate des Märzkünstlers Kurt Schwitters aus Hannover. Über 100 Jahre alt ist dieses Lautgedicht. Claudia Bauer hat es zu einer dadaistischen Sprechoper verarbeiten lassen, die heute in Berlin uraufgeführt worden ist. Und da klingt der Anfang so.
Language is only a medium to feel, not to understand. Do you understand that?
Aus Ursonate, wir spielen, bis uns der Tod abholt. Michael Lages war bei der Premiere im Deutschen Theater Berlin. Bei Ernst Jandl verband Claudia Bauer dessen Werk mit seinem Leben. Ist das auch bei Kurt Schwitters Ihr Ansatz?
Naja, dadurch, dass wir gerade eben Englisch gehört haben, ist das sozusagen eingebaut, denn Schwitters ist 1948 in England gestorben. Da hat er die letzten etwa 7 Jahre im Exil verbracht. Vorher in Norwegen, und da hat er angefangen, auf Englisch zu schreiben und auch auf Englisch wieder so zu schreiben, wie er in seiner frühen Zeit in Deutschland, also in Hannover, wo die meiste Arbeit von ihm entstanden ist, geschrieben hat. War kein Erfolg in England, war aber sozusagen der Versuch, sich noch einmal literarisch, ja, sichtbar zu machen.
Jetzt frage ich noch mal nach Ernst Jandl und Claudia Bauers, ja, in gewisser Weise kleinstlegendärer Humanister-Inszenierung. Sind Kostüme und Bühne genauso spektakulär?
Weniger. Naja, gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Weniger. Alle 8 Akteurinnen und Akteure tragen Tütüs, sind also ganz in Weiß mit Röckchen ausgestattet. Einer ist sehr geschwächt, ist schwergewichtig, da hängt das Tütü quasi unterm Hals. Das sieht sehr ulkig aus, das kann man spektakulär finden, aber es ist nicht, was man ja auch denken könnte, eine Übersetzung in Schwitters Bildwelt. Das heißt, in die Welt der Collagen, in die Welt dessen, was er selber ja eben nicht Dada genannt hat, sondern Märzkunst. Und März war bekanntlich die Silbe in der Mitte von Komm, März, Bank, und war sozusagen das Signe seiner Kunst. Es ist kein Abend, der versucht, seine Kunst zu imitieren, aufzunehmen, neu zu denken.
Sondern?
Ja, es ist tatsächlich am Anfang eine Geschichte, also es ist alles chorisch, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Am Anfang ist eine Geschichte, die kaum jemand kennt, Franz Müllers Drahtfrühling, ist eine sehr witzige Geschichte, weil sie davon handelt, dass einer auf der Straße steht und gar nichts tut, aber durch die Tatsache, dass er auf der Straße steht und gar nichts tut und nicht weggeht, einen Aufruhr, einen Auflauf, so eine Art Revolution vom Zaune bricht, und dann geht er weg. Und hat sozusagen bewirkt, ohne etwas zu tun, dass etwas geschehen ist. Tolle Geschichte von 1919, also mitten in der Revolutionszeit in Deutschland. Das ist der erste Teil, eher kurz. Dann kommt tatsächlich die Ursonate, die ja eine ist, mit 4 Sätzen. Das, was Schwitters da gerade selber gesprochen hat, ist tatsächlich der Anfang vom ersten Satz, vom Allegro. Dann kommen noch Andante, Scherzo und zum Schluss ein Presto. Und diese Arbeit ist deswegen natürlich anders, als es eine normale Schwitters-Interpretation wäre, weil es eine Komposition gibt. Peer Beierlein hat Musik geschrieben zu diesen 4 Sätzen, und er hat das dann ziemlich ausgewalzt. Er hat sozusagen immer wieder Fermaten eingebaut und Wiederholungen, damit die 8 Spielerinnen und Spieler Gelegenheit bekommen, die Musik als Spiel mit dem Text zu deuten und auszuspielen. Also da werden Machtspiele gespielt, da kommen immer wieder die Einzelnen vor mit ganz, ja, manchmal ganz armseligen Solo-Passagen, wo sie aber immerhin wenigstens mal alleine auftauchen, nicht nur im Chor. Das ist sehr, sehr fein gebaut, manchmal ein bisschen langatmig, weil Bayerlein immer wieder Wiederholungen einbaut, die aber natürlich dem Spiel und der Wahrnehmung im Publikum enorm helfen. Dann kommt manchmal noch ein Rap mit rein, dann wird es ein bisschen bluesig in dem Scherzo. Und das ist sehr, sehr schön gemacht, musikalisch von vier Musikern, die das Ganze musikalisch live begleiten, manchmal sogar auch sehr laut begleiten, aber in jedem Fall eine Art Popshow draus machen, und das ist durchaus angemessen.
Muss man für diesen Abend, für diese Inszenierung Kurt Schwitters gut kennen, oder kann man seinen Spaß, aber auch seinen ästhetischen Genuss an dieser Kunst haben, ohne ihn zu kennen?
Es hilft sehr, wenn man ihn kennt.
Wie immer.
Ja, wie meistens. Und es ist aber durchaus so, wer mit wirklich offenen Sinnen da reingeht und sich einlässt auf einen Text, der kein Text ist. Das ist ganz wichtig, das muss man wissen. Da kommt nichts, was man verstehen würde, wie zum Anfang gesagt wurde. Das ist nicht zu verstehen, das ist bestenfalls zu begreifen oder zu erfühlen. Und das macht den Charme aus, das macht den Charme des Originals aus. Und auch diese Aufführung, die dann gegen Ende nochmal dahin kommt, nochmal kurz wieder den Engländer zu zitieren mit einem, ja, sehr, sehr schönen und leichten Song darüber, dass es doch eigentlich Beauty ist, die auf der Welt regieren sollte und könnte. Er war zum Schluss wirklich ein Optimist, gleich nach dem Kriege, und hat sich, glaube ich, auch darin geirrt.
Michael Lages, nach der Uraufführung der Ursonate Wir spielen, bis uns der Tod abholt, in der Regie von Claudia Bauer am Deutschen Theater Berlin. Die nächsten Vorstellungen am 22. und 31. Dezember. 90 Jahre alt ist er geworden, gestorben in Paris. Der italienische Philosoph Antonio Negri, der Professor und Lokalpolitiker, der Karl Marx neu las und Ende der 70er Jahre in seiner Heimat als Terrorist angeklagt wurde. Pauline Pieper erinnert an einen Mann mit klarem Standpunkt.
Antoni Negri schieden sich stets die Geister. Weltberühmt wurde er durch das Buch Empire, das er im Jahr 2000 gemeinsam mit dem US-amerikanischen Literaturwissenschaftler Michael Hart veröffentlichte. Darin beschreiben die Autoren eine neue, postmoderne Weltordnung, in der jeder Winkel des Planeten und jeder Aspekt des Lebens vom Kapitalismus durchdrungen sind. Die Macht von Nationalstaaten sehen sie durch eine dezentrale, globale Machtstruktur ersetzt, das Empire. Widerstand dagegen könne die sogenannte Multitude leisten. Die Menge der Menschen, in deren Zusammenarbeit eine Alternative zum Kapitalismus aufscheint. Die Analyse wird zu einem Manifest der globalisierungskritischen Bewegung, die sich um die Jahrtausendwende zu formen beginnt. Negri hat da schon Jahrzehnte des politischen Aktivismus hinter sich. Am 1. August 1933 wird Antonio Negri im norditalienischen Padua geboren. Während des Philosophiestudiums wird er erst Mitglied der Sozialistischen Partei, dann in der außerparlamentarischen Linken aktiv. Ab Anfang der 60er Jahre schreibt er für einflussreiche Zeitschriften und organisiert Streiks in Fabriken bei Venedig. Zugleich wird er mit nur 33 Jahren Professor für Staatstheorie an der Universität von Padua.
Gegen 5 Uhr morgens ging ich vor die Fabrik. Dort hielten wir Versammlungen mit den Genossen ab, bis 8 oder halb 9. Dann nahm ich das Auto und fuhr nach Padua. Man brauchte etwa eine halbe Stunde dorthin. Ich band mir die Krawatte um und lebte mein Universitätsleben.
1969 gründet Negri die Arbeiterorganisation Potere Operaio, aus der bald die Autonomia Operaia wird. Negri gilt als theoretischer Kopf dieser operaistischen Bewegung, die in den 70er Jahren immer mehr an Fahrt aufnimmt. In Mailand werden ganze Stadtteile besetzt, Jugendliche, Studenten und Arbeiter kämpfen für ein alternatives Lebensmodell. Bei landesweiten Demonstrationen kommt es immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei, mit Toten auf beiden Seiten. Die Situation eskaliert vollends, als die Roten Brigaden, eine linksextreme Terrorgruppe, 1978 den früheren Ministerpräsidenten Aldo Moro entführen und erschießen. Als ein Jahr später hunderte Mitglieder der Autonomia verhaftet werden, wird Negri als Kopf der Bewegung angeklagt. Ihm wird nicht nur vorgeworfen, der ideologische Anführer der Roten Brigaden, sondern auch der Mörder von Aldo Moro zu sein.
Als ich mich im Gefängnis wiederfinde, habe ich 17 Morde, inklusive den an Moro, am Hals. Ich hatte nicht damit gerechnet, als Chef der Bewegung und der Roten Brigaden angeklagt zu werden.
Negri bestreitet die Vorwürfe. 4 Jahre bleibt er ohne Urteil in Untersuchungshaft, schreibt in der Zeit sein erstes Buch über den Philosophen Spinoza. Dann wird er ins Parlament gewählt und bekommt so Immunität. Als sie ihm entzogen zu werden droht, flieht Negri nach Paris. In Abwesenheit wird er schließlich zu 12 Jahren Haft verurteilt. Die meisten Anklagepunkte werden fallen gelassen. Schuldig gesprochen wird er für die Beteiligung an einer subversiven Vereinigung und bewaffneten Gruppe sowie für die moralische Mitschuld an einem Raubüberfall. Im französischen Exil widmet sich Negri der Philosophie. Er unterrichtet an Pariser Universitäten und lehrt Michael Hart kennen, mit dem eine fruchtbare Zusammenarbeit beginnt.
Tony war der bekannteste Italiener im Exil und für viele eine zentrale intellektuelle Figur. Tony war in der Lage, und das scheint mir das große Projekt jener Jahre, gemeinsam mit den französischen Intellektuellen eine neue Art des Denkens zu konstruieren.
Nach 14 Jahren im Exil geht Negri 1997 zurück nach Italien, inzwischen über 60 Jahre alt. Er hofft, eine Amnestie für sich und seine Genossen in Haft und im Exil zu erwirken. Aber kaum am Flughafen von Rom gelandet, wird er verhaftet. Er ist noch im Gefängnis, als Empire erscheint und weltweit für Aufsehen sorgt. In den folgenden Jahren verfassen Negri und Hart weitere gemeinsame Bücher. Staats- und Eigentumskritik, Demokratie und Transformationstheorie sind dabei nur einige ihrer Themen. Auch nach Ende seiner 6-jährigen Haft 2003 bleibt Negri in Italien mit einem Lehrverbot belegt, wird aber ein gefragter Redner. Bis ins hohe Alter äußert er sich zu politischen Fragen, schreibt Bücher und hält an der Überzeugung fest, dass eine Alternative zum Kapitalismus möglich ist.
Der Weg ist nicht da, er ist nicht vorgezeichnet. Aber eines kann man sagen, die kapitalistische Macht war noch nie so fragil wie heute. Es ist ein kochender Topf. Wir hören das Gluckern, das nach oben steigt, und dann explodiert der Kessel. Wir wissen nicht, ob das passiert, aber wir wissen, dass wir in dieser Fragilität eine Gegenmacht aufbauen müssen. Nur wenn wir das tun, gibt es Hoffnung auf einen wirklichen Befreiungsprozess. Aber das muss man betonen, er muss explodieren.
Den Widerstand gegen ein scheinbar alternativloses System hat Negri ein Leben lang theoretisch zu erfassen und praktisch zu erproben versucht. Wahres Glück, so sagte er, gäbe es nur in der gemeinsamen Erfahrung, alles verändern zu können.
Antonio Negri, im Alter von 90 Jahren ist er gestorben. Vor 4 Jahren wurde Mascha Gessen für ihr Buch »Die Zukunft ist Geschichte« mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Heute ist die amerikanisch-russische Autorin in Bremen mit dem Hannah-Arendt-Preis ausgezeichnet worden, obwohl sich nach umstrittenen Äußerungen sowohl die Heinrich-Böll-Stiftung als auch der Bremer Senat von Gessen distanziert haben. Lisa Maria Röhling über die kleine Feier mit freundlichen Worten.
We would like to give this prize to you and we are very honored.
Thank you very much.
Gessen, nonbinär, in Russland geboren und aktuell in den USA lehrend, hatte in den Tagen vor der Preisverleihung für Aufregung gesorgt. In einem im US-amerikanischen Magazin New Yorker Anfang Dezember erschienenen Essay verglich Gessen Gaza mit einem jüdischen Ghetto in der Nazizeit. Zunächst war das Institut Français der neue Veranstaltungsort, am Vorabend dann die Absage. Es gebe Sicherheitsbedenken, so der Trägerverein. Deswegen wird Mascha Gessen letztlich in einem kleinen Atelier in einem Hinterhof in einem Bremer Szeneviertel ausgezeichnet. Es ist eng, stickig, viele Leute müssen stehen, um überhaupt dabei sein zu können. Vor der Tür stehen mehrere Polizisten. Und doch scheinen sich Publikum und Mascha Gessen wohlzufühlen. Für mich bedeutet der Preis jetzt noch mehr. Es bedeutet mir sehr viel, dass die Jury über ihre Entscheidung für mich geblieben ist und auch, dass Menschen hierher gekommen sind. Die Ironie ist natürlich, dass die Kontroverse jetzt viel mehr Aufmerksamkeit auf meine Argumentation in dem Essay gezogen hat, als es ursprünglich der Fall war. Der Bremer Senat hatte vor der Preisvergabe erklärt, sowohl die Vergabe des Preisgeldes von 10.000 Euro an Mascha Gessen als auch die Übergabe des Preises in Bremen sei Sache des unabhängigen Trägervereins. Und der ist überzeugt von Mascha Gessen, sagt Vorstandsmitglied Eva Senghas-Knobloch.
Hannah Arendt steht in einer Tradition, in der es darum geht, etwas zu analysieren und verstehbar zu machen. Und zwar für eine möglichst breite, politisch interessierte Öffentlichkeit. Und das heißt, dass man auch Dinge ausspricht, die sehr unüblich sind, dass sie ausgesprochen werden. Und möglicherweise auch sozusagen Tabus brechen.
Und genau das tue Mascha Gessen.
Sie tut dies in einer Weise, in der sie bereit ist, alles weiter zu erklären, sich in ein Streitgespräch zu begeben und dort sich mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen.
Der israelkritische Essay ist auch Kern der Rede zur Preisvergabe. Mascha Gessen sagt, ihre schon vor Wochen vorbereitete Rede habe sie kurzfristig gestrichen, um noch einmal auf ihren Holocaust-Vergleich einzugehen. Das tut sie in einem knapp 20-minütigen Vortrag. Kernaussage: Ein Vergleich sei noch längst keine Gleichstellung. Die Lage in Gaza mit dem in den jüdischen Ghettos unter der Nazi-Herrschaft zu vergleichen, heiße nicht, dass es das Gleiche sei.
I believe that it's our moral obligation to compare the Holocaust to current events.
Ich glaube, es ist unsere moralische Pflicht, den Holocaust mit den jetzigen Geschehnissen zu vergleichen. Und wir tun das im Namen von nie wieder. Wir machen das, weil wir sehen, dass gewisse Aspekte des Totalitarismus, der Nazi-Ideologie, von faschistischer Politik sich in der jetzigen Zeit wiederholen. Und weil wir das Wissen der Geschehnisse des 20. Jahrhunderts haben, haben wir die Möglichkeit, das Schlimmste zu verhindern. Dem Publikum scheint sich Gessens Argumentation weitgehend zu erschließen. In der anschließenden Debatte bleibt es ruhig, Zwischenfälle bleiben aus.
Mascha Gessen in Bremen mit dem Hannah-Arendt-Preis ausgezeichnet. Er war so begabt, dass er sein Musikstudium in Wien um 4 Jahre verkürzen durfte. Josef Beer, 1908 in der untergehenden Donaumonarchie geboren und 1987 in Frankreich gestorben, wohin er 1938 hatte fliehen müssen. Seine 3 Opern in Österreich und Deutschland aufzuführen, wurde von den Nationalsozialisten verboten. Nach dem Krieg verbat der verbitterte Beer, dass dort gespielt werden durfte, was er komponiert hatte. So dauerte es fast 90 Jahre, bis seine erste Oper, Der Prinz von Schiraz, bei uns wieder zu hören ist. Heute Abend am Theater Regensburg.
Warum willst du mich jetzt verlassen? Du schenktest mir die Seligkeit und jetzt willst du mich hassen. Die Sonne will bei mir erblassen, wenn ich dich verliere.
Doch. Obacht, so selig ist es in Beers Oper, die 1934 in Zürich uraufgeführt wurde. Nicht immer. Aus Der Prinz von Schiraz von Josef Beer, in vielen Ländern der Welt gespielt, aber heute zum ersten Mal in Deutschland. Franziska Sturz ist unsere Kritikerin. Was für eine Geschichte ist da heute Abend überhaupt erzählt worden?
Ja, das ist halt schon etwas ein Märchen, aber die Schauplätze sprechen da auch schon für sich. Wir sind zunächst an Bord eines Luxusliners, wohl im Pazifik, und da lernt sich eben die junge Amerikanerin Violet diesen Prinzen Nadir von Schiraz kennen. Da sind aber auch noch andere Leute an Deck, also ein ganzer Haufen. Insgesamt gibt es 4 Paare, die auch wirklich also ihre Liebesgeschichten im Verlauf dieses Stückes erzählen. Da ist eben natürlich die Gesellschafterin, also so das Buffo-Paar von Violet, und dann gibt es aber auch noch die Diener eben von dem Prinzen. Und dann gibt es noch einen französischen Vicomte, der ist auch sehr wichtig. Also dieses Schiff wird von der japanischen Marine angegriffen und dann müssen sich alle retten, und die Japaner wollen die Amerikaner arrestieren, und diese Amerikanerin Violet wird dann eben von dem Prinzen als seine Frau ausgegeben und mit ihm nach Schiraz, also Persien, Sibirien genommen. Und dann landet sie da also sehr plötzlich in einem Harem bei ihm. Und er möchte sie auch unbedingt heiraten. Und sie weigert sich aber. Und das eskaliert. Letztendlich darf sie dann doch wieder zurück nach Amerika. Er lässt sie gehen. Und dann sind wir auf einmal in Alabama auf Violets Hacienda. Und da kommt sie wieder zu sich und findet es doch ganz schön, dass dieser Prinz dann doch nochmal wiederkommt. Und am Schluss wird sich unter der Planung einer sofortigen Scheidung geheiratet und diese Scheidung fällt dann am Schluss aus. Das ist jetzt mal ganz kurz gefasst, die Handlung.
Sebastian Ritschel, der Intendant, führte Regie. Die Tanzkompanie des Theaters wirkte mit. Jetzt natürlich die Frage, diese heute doch etwas aus der Mode gekommene Geschichte. Wie wurde diese Orient-Okzident-Geschichte von ihm erzählt?
Ja, wirklich mit der nötigen Portion Distanz und heutiger Sicht. Das hat er ganz geschickt gemacht. Also auf der Bühne von Christopher Kempf sieht man nämlich erstmal ein riesengroßes Geschenk. Das ist eine große silberne Kiste mit einer blauen Schleife und die glitzert. Und dann geht sie auf und da kommen dann all die Gestalten raus. Sie dreht sich aber auch so, dass sie ein bisschen aussieht wie ein Schiff am Anfang und dann geht der Deckel auf und da drin leuchtet alles rot. Da ist dann der Harem. Also da sind wir dann eher so in so einem Nightclub-Ambiente, würde ich mal sagen. Und am Schluss ist dann ja diese Hacienda auch irgendwie nur dieser Kasten, der dann schon etwas gerupft aussieht. Also aus diesem glitzernden Geschenk wird dann eher so ein Pappkarton. Und dazu muss man wissen, dass auch diese Noten für diese Musik dann in einem Pappkarton aufgetaucht sind. Also da gibt es ganz wunderbare Zitate, abgesehen davon, dass das jetzt schön in die Weihnachtszeit passt mit dem Geschenk. Also das sind die äußeren Dinge und auch die Personenführung ist irgendwie mit heutigem Blick. Die Frauen tragen Kurzhaarschnitt und Hosenanzug und vor allen Dingen ganz viel Pailletten und es gibt eben ganz viel Cross-Gender. Also es gibt auch ein Paar, eben die Dina, Hassan und Fatme, werden eben ja geschlechtsgetauscht gespielt. Also den Hassan spielt Fabiana Locke und die Fatme Felix Rabas. Also das sind dann noch auch heutige Themen des Cross-Gender und der gleichgeschlechtlichen Liebe, die da auch mit reingepackt werden von Sebastian Ritschel. Aber das Ganze verliert nicht seinen Charme. Also wir erleben trotzdem einen großen Bogen an Liebesgeschichten und sehr, sehr viel Humor, auch vor allen Dingen in den komischen Rollen. Da ist dieser Vicomte ganz wichtig, den Matthias Störmer spielt.
Wir haben ja zwei kleine Musikausschnitte gehört. Was zeichnet für Sie die Musik von Josef Beer aus?
Das ist eben tatsächlich diese große Bandbreite. Also natürlich sind da diese großen Tenorarien, die hier Carlos Moreno Pellizzari auch wirklich großartig singt. Und die erinnern an Leha. Das ist ganz klar. Land des Lächelns ist kurz vorher erst uraufgeführt worden. Und das hat Richard Tauber hat da immer die Arien geschmettert. Und der 24-jährige Josef Beer wird davon auch beeindruckt gewesen sein, wie alle damals. Aber dann ist da eben auch ganz viel Jazziges und Tanzmusik. Und das erinnert sehr stark an Paul Abrahams Operetten, die auch in der Zeit uraufgeführt wurden und gespielt wurden. Und abgesehen davon hatte Josef Beer dann auch die gleichen Librettisten wie auch Emmerich Kallmann. Und hier war das Libretto von Ludwig Herzer und Fritz Löhner-Beder geschrieben. Also das sind großartige Librettisten und Künstler, die mit anderen Komponisten dieser Zeit auch zusammengearbeitet haben und Josef Beer aber gut fanden. Und das hat sich auch heute Abend wieder gezeigt, was das für eine großartige Musik ist, die zeitlos immer noch mitreißt, auch wenn natürlich diese Geschichte ja ein bisschen süßlich, sehr süßlich ist. Aber mich hat es trotzdem mitgerissen.
Stefan Wieselka dirigierte sein philharmonisches Orchester Regensburg. Lassen Sie mich zum Schluss noch fragen, was für eine Geschichte ist das denn mit den Noten im Pappkarton? Denn so lange durfte die Oper von Josef Beer in Deutschland nicht gespielt werden. Seine Töchter haben es möglich gemacht. Was steckt da dahinter?
Na, eine tolle Geschichte. Also erstmal natürlich auch das Engagement von Sebastian Ritschel und er hat diesen zusammen mit Ronny Scholz, seinem Dramaturgen, eben diesen Klavierauszug entdeckt, ja, in einem Antiquariat von diesem Werk und überhaupt erst erfahren, dass es das ja irgendwo gegeben hat. Und dann ist das Material eben einfach lange verschollen gewesen. Da wurden dann eben aus dem Klavierauszug auch schon Rekonstruktionen hergestellt. Dann tauchte das aber doch wieder auf, weil nämlich die Tochter, die auch heute da war, Susanne Bär, es dann geschafft hat, doch die Rechte von diesem Ricordi-Verlag an den Doblinger Verlag weiterzugeben. Und plötzlich hatten die dann zu Hause eine Kiste geschickt bekommen aus Zürich und da war eben dann das Notenmaterial drin. Also das sind irre Geschichten, dass auch diese ganze Familie ja irgendwie nicht so richtig wusste, was mit diesem Erstlingswerk ihres Vaters geschehen ist. Beziehungsweise auch Bär hatte auch selber versucht, diese Zeit zu verdrängen und gar nicht drüber gesprochen, dass es das überhaupt gegeben hat.
Kritikerin Franziska Stürz, nach der deutschen Erstaufführung der Oper Der Prinz von Schiras von Josef Bär, die nächsten Vorstellungen am Theater Regensburg sind am 16. und 20. Dezember. Und zwei Tage vor Silvester können Sie diese Oper bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur hören. Weiter geht's jetzt mit Milad Kupay.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Schauspieler Gérard Depardieu hat seine Mitgliedschaft in der französischen Ehrenlegion zur Verfügung gestellt. Das teilten seine Anwälte mit. Zuvor hatte Kulturministerin Rima Abdul-Malak ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Ein Rat soll entscheiden, ob ihm der Verdienstorden der Ehrenlegion aberkannt werden soll. Auslöser sind Äußerungen des Schauspielers in einer Anfang Dezember ausgestrahlten Fernsehreportage über seine Nordkorea-Reise 2018. Darin gibt er mehrfach frauenfeindliche und sexistische Kommentare von sich. In der vergangenen Woche hatte die Schauspielerin Hélène Darras ihn wegen sexueller Übergriffe bei Dreharbeiten 2007 angezeigt. Der scheidende Museumsdirektor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, wird neuer Chef des Museo di Capodimonte in Neapel. Das berichtet die Tageszeitung Corriere della Sera. Schmidt war 8 Jahre lang Chef der Uffizien. Seine Amtszeit endet turnusgemäß in diesem Monat. Das Museo di Capodimonte ist eine der bedeutendsten Kunsteinrichtungen Italiens. In den Sammlungen sind alle Schulen der italienischen Malerei vertreten. Der brasilianische Gitarrist und Komponist Carlos Lira ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur Agência Brasil mit. Lira gilt als Mitbegründer des Musikgenres Bossa Nova. Außerdem schrieb er viele Hits der Musica Popular Brasileira. Lira veröffentlichte zahlreiche Alben und arbeitete mit Musikgrößen wie João Gilberto, Stan Getz und Caetano Veloso zusammen. 1965 ging er wegen der brasilianischen Militärdiktatur ins mexikanische Exil und schrieb zahlreiche Theater- und Filmmusiken. In Mexiko sollen künftig jährlich bis zu 3 Millionen Touristen von den Urlaubsorten am Strand bis zu den Maya-Ruinenstädten gebracht werden. Präsident Obrador gab den ersten 473 Kilometer langen Abschnitt des umstrittenen Bahnprojekts Maya-Zug frei. Die gesamte gut 1500 Kilometer lange Trasse soll bis Ende Februar fertiggestellt werden. Trotz heftiger Kritik von Umweltschützern werden die Schienen weiter im Regenwald verlegt. Befürchtet wird, dass für die Trasse Millionen von Bäumen abgeholzt werden.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das stand auf der Fahne der Französischen Revolution. Aber 4 Jahre nach dem Sturm auf die Pariser Bastille wurden ihre Urväter hingerichtet. Danton als Kritiker eines Schreckensregimes, Robespierre als dessen Erfinder. Heute hatte Dantons Tod Premiere am Wiener Burgtheater.
Und das Wohlbefinden an die Stelle der Tugend treten. Jeder muss sich geltend machen und seine Natur durchsetzen können. Er mag nun vernünftig oder unvernünftig, gebildet oder ungebildet sein. Das geht den Staat nichts an.
Ja, wir alle sind Narren.
Aus Dantons Tod. Martin Pesel war für Fazit heute Abend bei der Premiere in Wien. Was ist denn die Grundlage dieser Inszenierung von Johann Simons?
Ja, die Grundlage ist für Büchner eher überraschend, bei Johann Simons allerdings nicht zum ersten Mal, der Zirkus. Also auf das Stück umgelegt der Gedanke, dass diese ganze Revolution und das Hickhack, das danach folgt zwischen den Dantonisten und den Jakobinern, also Robespierre, dass das nichts weiter ist als eine große pathetische Show mit traurigen Clowns und ein bisschen Akrobatik. Praktisch alle Figuren sind auf die eine oder andere Art clownesk gekleidet und geschminkt und verhalten sich auch so, sprechen so, deklamieren ihre Texte ins große Burgtheater hinein mit viel Emotion, die aber offensichtlich künstlich ist und sein will. Besonders irritierend dabei ist die Schminke von Nicolas Ovtcharek als Danton, eigentlich ja tendenziell der Gute hier. Aus dessen Gesicht starrt einer nämlich von Anfang an der Tod an. Johann Simons hat Büchners Stück auf einige Figuren gekürzt, beziehungsweise hat die, die er rausgeschmissen hat, durch eine Figur ersetzt, die er den Souffleur nennt. Die kommt im Original auch vor, allerdings nur in einer absoluten Nebenrolle. Die spielt Ole Lagerpusch und der klettert auch immer wieder vorne aus dem Souffleurskasten heraus und übernimmt Textstellen, etwa gleich zu Beginn vorgezogen aus dem zweiten Aufzug Camilles Anklage des bürgerlichen Volkes, das in den Konzerten und Theatern sitzt und die schnöde Wirklichkeit darüber nicht mehr vertragen kann. Setzt die Leute aus dem Theater auf die Gasse, heißt es da, die erbärmliche Wirklichkeit.
Also bevor wir nochmal darauf zu sprechen kommen, was Johann Simons mit all dem gemeint hat, was für ein Robespierre gibt denn Michael Mertens?
Naja, Michael Mertens macht hier gar nicht so einen großen Tugendterror und eine Schreckensherrschaft, wie man erwarten würde. Also seine Darstellung ist durchaus originell, ebenso wie die von Ovtcharek, weil sie in diesem Kontext des Zirzensischen eingefangen ist. Die beiden machen eher so ein bisschen auf dick und doof. Michael Mertens ist eigentlich ein Lieber und stellt sich hier heraus, dass eigentlich Saint-Just, sein Handlanger, gespielt von Jan Bülow, derjenige ist, von dem die Aggression ausgeht und der die Fäden in der Hand hat. Also diese beiden oder alle diese großen Stars unterliegen dem sehr strengen Inszenierungskonzept, nach dem sie jeden Satz ausrichten müssen, was ihnen aber meistens erstaunlich schlüssig gelingt.
Ich finde den Ansatz von Simons ziemlich überraschend, also das Thema Gewalt als politisches Mittel für oder wider. Ich hätte mir jetzt was ganz anderes vorgestellt. Sie auch?
Ja, Simons ist ein sehr zarter Regisseur. Ich habe in letzter Zeit recht viele Inszenierungen von Dantons Tod gesehen und oft war das als Ideendrama inszeniert, als großer, auf der Bühne ausgetragener Argumentenstreit. Und davon ist tatsächlich nicht mehr viel übrig. Auch von Gewalt kann gar keine Rede sein. Also gerade Ovtcharek und Mertens liegen sich sogar einmal länger in den Armen, halten Händchen miteinander und führen eine kleine Fahrradnummer vor. Übrigens mit Requisiten, die zuvor zu einem Fremdtext aus dem schon erwähnten Souffleurskasten auf die Bühne geräumt wurden. Ole Lagerpusch hat da Heiner Müllers Nachtstück zitiert, das ausschließlich aus Regieanweisungen besteht. Also auch hier ist wieder das Visuelle, das Gestische, das auch ein bisschen Lächerliche im Vordergrund. Und was Simons aber dann eigentlich sagen will über die Revolution, das weiß er vielleicht selber nicht so genau.
Wie ist denn die Bühne zu dem Ganzen eingerichtet?
Wir sehen die Bühne nicht als Manege, wie Sie jetzt vielleicht erwartet hätten, sondern eher ein Turnsaal oder Vortragssaal, ganz leer, ein weites Halbrund bis ganz nach hinten, begrenzt von einer holzvertäfelten Wand, an der überall Sitze angebracht sind, die man runterklappen kann, wo das Ensemble auch manchmal wartet und den anderen im Vordergrund zusieht. Darüber eine Projektionsfläche, auf der ein einziges Mal während dieses Abends Fotografien von schreienden, demonstrierenden Menschen, auch von Bränden und Krieg, von Politikern, man erkennt es gar nicht so genau, denn in sehr schneller Abfolge werden diese Bilder eingeblendet. Das kann man interpretieren, wie man will. Mich stört ein bisschen, dass so etwas nur ein einziges Mal passiert und für den Rest des Abends komplett folgenlos bleibt. Ein Phänomen, das man von Johann Simons durchaus kennt. Einerseits ist er konzeptuell sehr konsequent, hat dann aber so kleine Ausreißer, die seine Experimentierfreude zeigen, aber die dann im Endeffekt nicht ganz einleuchten.
Wenn es Ihnen also ziemlich rätselhaft ist, was Johann Simons Ihnen sagen wollte, normalerweise frage ich danach nicht, aber wie hat am Ende das Premierenpublikum auf diese Inszenierung reagiert?
Das Premierenpublikum war vor allem deshalb etwas irritiert, weil ich weiß nicht, ob das so ein Herbert Fritsch-Zitat sein sollte, aber auf jeden Fall wurde beim Applaus zuerst mal von den SpielerInnen gar nicht reagiert. Also es ging das Licht wieder an, dann gab es kurze Bewegungen, dann ging das Licht wieder aus und dann erst haben sie sich ganz langsam nach vorne zur Bühne begeben. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht war oder ein Fehler. Auf jeden Fall war dadurch der Applaus zunächst einmal recht verhalten. Und dann kamen aber natürlich die üblichen Premierenjubelschreie hinzu.
Martin Pesel über die Premiere von Dantons Tod von Georg Büchner am Wiener Burgtheater wiederzusehen am 20. und 25. Dezember. Die Akademie der Künste Berlin hat sich zu Wort gemeldet. Sie spricht sich, Zitat, gegen jegliche Gesinnungsprüfung von Künstlerinnen sowie gegen vorauseilende rote Linien aufgrund politischer Äußerungen aus. Diese Mitteilung wurde just zeitgleich mit der Eröffnung des Kongresses mit dem Kopf durch die Wand des PEN Berlin, über den Fazit gestern berichtet hat, publiziert. Die heutige Fortsetzung der Schriftstellerveranstaltung fasst Thomas Fitzel zusammen.
Am Vortag die Mitgliederversammlung. Der große Kladderadatsch blieb aus. Der PEN Berlin hat damit seine erste Krise gut überstanden. Das ist die eine Lesart. Eine andere würde lauten, gab es überhaupt eine Krise des PEN?
Ich habe natürlich auch nach den Medienberichten ein bisschen Angst gehabt, wenn ich mich da jetzt dazu schalte, ob irgendwas Schreckliches passiert, dessen Zeuge ich werde. Geschrei, Toben.
Der Autor Daniel Kehlmann.
Und davon kann überhaupt keine Rede sein. Was ich gestern gesehen habe, war ruhige, klare Diskussion. Und ich denke wirklich, das war eine, in dem Fall eine herbeigeschriebene Krise, weil das einfach eine schöne Erzählung für die Medien ist.
Zu den Autoren, die im Vorfeld den Streit auf den sozialen Medien mitbefeuert und scharfe Diskussionen gefordert haben, gehörte der Autor Alban Nikolai Herbst.
Den untergründigen Ärger, den ich gespürt habe, lag schlichtweg an A.L. Kennedy, die ja eine BDS-Vertreterin ist. Und darüber haben wir gestern deutlich diskutiert. Und die Diskussion ist sehr spannend abgelaufen. Und das finde ich jetzt zufriedenstellend.
Der PEN Berlin hat zwei Resolutionen jetzt verabschiedet. Eine, die Solidarität mit Juden und Jüdinnen in Israel wie Deutschland bekundet. Eine zweite, in der sich der PEN Berlin gegen eine Verengung des Diskurskorridors wendet. Und so erlebte man bei der Begrüßungsrede einen sehr entspannten Dennis Yücel.
Der PEN Berlin lehnt BDS ab. Und ich versprach, dies gleich zu Beginn dieses Kongresses so lange zu wiederholen, bis es wirklich, inshallah, jeder kapiert hat. Wir lehnen BDS ab.
Und Dennis Yücel bestand auf einem Kerngedanken, der zur Gründung des PEN Berlins geführt hatte.
Aber ich bestehe weiterhin auf den Grundsatz, we agree to disagree. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
Was offenbar auch auf der Mitgliederversammlung funktioniert haben muss, so Alban Nikolai Herbst.
Der PEN Berlin ist eine utopische Gründung. Der versucht etwas, was es eigentlich vorher nie gegeben hat. Und das fängt an zu gelingen, dass man über die politischen Lager, also von erzkonservativ bis hin zu links, miteinander da ist, verschiedene Meinungen hat und diese Meinungen auch austrägt.
Dies wurde sehr beeindruckend in verschiedenen Diskussionspanels vorgeführt. Dazwischen zeigte der PEN Berlin, worum es ihm in erster Linie geht, um die Solidarität mit den verfolgten und inhaftierten Autoren weltweit. Wie die uigurische Ethnologin und Autorin Rahile Dawood, die in China verschwunden ist.
Wir fordern ihre sofortige Freilassung. Vielen Dank.
Auch wenn auf anderen Panels über Poesie als Lebensform oder das Thema der Autofiktion in der Literatur diskutiert wurde, war der Terror der Hamas und der Krieg in Gaza das beherrschende Thema. Wie kann man darüber sprechen? Welche Worte kann man auf dem schmalen Grat noch verwenden, wenn es um Israel und Palästina geht? Zwei israelische und zwei palästinensische Autoren und Künstler rangen sichtbar um Worte, wie Fadi Abdel Nur, der sich lange überlegte, ob er überhaupt hier reden sollte.
Keiner hat wirklich nachgefragt, ob ich zum Beispiel Freunde oder Familie in Gaza habe. Oder wie es meine Familie geht, das hat wirklich keiner interessiert. Mein Nachbarn gegenüber nicht, mein Auftraggeber auf der Arbeit nicht. Das war schwer. Zusätzlich zu dem Angst, dass man bewegt sich ständig in Minenfeld.
Die israelische Künstlerin Yehudit Yinhar fühlte sich hin und her gerissen und wie alle an ihr zerren und sie für ihre jeweiligen politischen Anschauungen einspannen wollen.
Wir jonglieren diesen eigenen Spalt.
und die Angst davor zu sagen, dass man Angst hat und die Angst davor nicht zu sagen, dass man Angst hat, weil das in alle Richtungen, jeder nimmt sich irgendwie das, was er für seine eigene Argumentation quasi braucht.
Um frei sprechen zu können, so ihr Fazit, braucht es dafür überhaupt einen Raum. Erst danach kann ein Gespräch über Begriffe und Inhalte beginnen. A.L. Kennedy, die auch Anlass für den Streit war, sollte zwar dennoch reden, doch dann wurde ihr auf dem Weg nach Berlin ihre Tasche mit ihrem Pass gestohlen. Und so wurde ihre Festrede nur als Video gezeigt. Sie sprach über Empathie, Liebe und Vertrauen. Liebe, die auch die Voraussetzung für das Schreiben ist. Liebe zu den Figuren und Gegenständen, über die man schreibt. Tut mir leid, dass alles scheiße ist, so beendete sie ihre Rede. Aber wir können das ändern.
Thomas Fitzel über den Penn-Berlin-Kongress unter dem Motto »Mit dem Kopf durch die Wände«. Ob diese Überschrift auch zur Kulturpresseschau von Klaus Pukatzki passt? Er hat die Zeitungsfeuilletons der vergangenen Woche nochmal durchgeforstet und siehe da.
Das Wichtigste zum Schluss lasen wir in der Tageszeitung Die Welt. Während der vergangenen 24 Stunden meldete meine App Zofa 36 Raketenangriffe auf zivile israelische Ziele. Abgefeuert aus Gaza, wo es angeblich keinen Treibstoff mehr gibt, um Generatoren für Krankenhäuser zu betreiben, schrieb Peter Huth in der Kolumne Das war die Woche. Es war wieder eine, wie seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober, mit Israel und seinem Kampf gegen die Hamas als einem Schwerpunkt in den Feuilletons. Meine Intention ist, gegen Antisemitismus, gegen jede Form von Ausgrenzung anzugehen, sagt Iris Berben. Unsere Branche könnte sich lauter positionieren, fordert die Schauspielerin im Interview mit der Welt am Sonntag. Als das Regime in Teheran mit Gewalt gegen die Frauen im Iran vorging, war der Protest dagegen hierzulande sehr schnell sichtbar. Für uns alle. Ich weiß gar nicht mehr, auf wie vielen Veranstaltungen gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran ich selbst teilgenommen habe. Das war leichter, schneller zu organisieren als Kundgebungen gegen Antisemitismus oder für Israel. Ich hoffe, dass sich das ändert. Und was müsste sich in Israel ändern, damit es vielleicht doch zu einer halbwegs friedlichen Regelung kommt? Er weiß, dass er die Geisel nicht auslösen und zugleich die Hamas vernichten kann, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Seine hochtrabenden Kriegsziele sind unerreichbar, aber das ist nichts Neues, schrieb aus Jerusalem der Germanist Jakob Hessing. Seine lange Regierungszeit wurde nicht von den Ergebnissen getragen, die sie gebracht hat, sondern von seinem Image, das er für die Wähler zu kreieren verstand. Ein anderer machte da Hoffnungen, nämlich zu sehen, dass Menschen aus Israel und Palästina sich noch immer verständigen können, wie der Berliner Theatermacher Ariel Ephraim Ashbel meinte. Ganz konkret denke ich an eine Organisation namens Standing Together, in der Juden, Christen und Muslime zusammenarbeiten. In meinen Augen die einzige Organisation, die wirklich Sinn ergibt, weil sie die richtigen Fragen stellt. Wie können wir uns umeinander kümmern? Wie kann jede Seite den Schmerz der jeweils anderen sehen und verstehen? Sagte Ariel Ephraim Ashbel im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Diese Leute geben mir Hoffnung. Selbst in einer schrecklichen Zeit wie dieser versuchen sie, eine Zukunft für alle in einer gerechteren Gesellschaft aufzubauen. Dazu passt, was ganz grundsätzlich in der Welt zu lesen war. Erst in der Interaktion mit anderen können wir einen Sinn für uns selbst bekommen, schrieb Lena Karger. Erst in Beziehungen und auch Abgrenzungen werden die Facetten unserer Persönlichkeit ersichtlich. Aber was ist mit den Menschen, die ganz alleine leben? Da gibt's noch die einsamen Alten, erinnerte uns Ellen Posner in der Welt. Für viele ist es wahrscheinlich zu spät. Ein Hund kann vielleicht helfen. Den heutigen Jungen aber kann man sagen, krieg Kinder. Etwas Besseres als Enkelkinder gibt es nicht, um dem Alter einen Sinn zu geben. Dabei sind aber Regeln zu beachten. Grundsätzlich gilt, wenn du mit Kindern arbeitest, musst du das Allerbeste aus dir rausholen und sie jederzeit ernst nehmen, riet Emma Thompson. Ihnen Müll vorzusetzen ist wie schlechtes Essen aufzutischen. Sie müssen in die Lage versetzt werden, sich selbst ein Urteil zu bilden, meinte die britische Schauspielerin im Interview mit dem Spiegel. Ich liebe Weihnachten, aber manchmal denke ich, wenn es nur alle 2 Jahre stattfände, wäre es auch nicht schlecht. Darüber ließe sich nun trefflich streiten. Der Kulturpressebeschauer ist entschieden für ein alljährliches Weihnachtsfest. Es wurde Zeit, dass es Advent wird, hieß es denn auch in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Das Bedürfnis nach Advent und der Ankunft guter Nachrichten ist größer als in anderen Jahren, schrieb die Berliner Pfarrerin Katrin Ochsen und sagte uns, wie wir am besten fröhlich sein können. Die Stärke von Advent und Weihnachten ist der Anstoß, gemeinsam entschlossen ins Licht zu sehen, die Liebe zu zeigen und das Leben zu feiern. An manchen Orten wird aber nun gestritten, ob in öffentlichen Räumen überhaupt noch Weihnachtsbäume aufgestellt werden sollen. Weihnachtsbäume sind keine Glaubensartikel, auch keine christlichen, sondern ein eher heidnisches Brauchtum, das im Laufe der Jahrhunderte ins Kirchenjahr eingepflegt wurde, klärte uns Jens Jessen in der Zeit auf. Wer je auf der weiten Welt unterwegs war, wird Weihnachtsbäume, vorzugsweise aus Plastik, überall gesehen haben, besonders auch in Regionen mit höchst geringem Christianisierungsgrad und gern im Verein mit Rentieren und rot-weißen Pudelmützen, die ebenso wenig im Evangelium ihren Traditionsort haben. Da wäre aber noch eine Frage offen. Warum möchten Nikolaus und Weihnachtsmann nicht von uns gesehen werden? Stellte Marian, 6 Jahre alt, in der Tageszeitung Taz die Kinderfrage. Hanna Kopp gab ihm und uns allen zu bedenken. Was macht es denn mit uns, dass wir den Weihnachtsmann nicht sehen? Freuen wir uns nicht auch deshalb so auf ihn, weil wir nicht genau wissen, wann er uns besucht, wer er eigentlich ist? Vielleicht gehört ja genau dieses Geheimnis zum Zauber von Weihnachten.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzki, das war Fazit mit Gabi Wuttke.